Der Volkart hat mich gebeten, mich noch ganz kurz vorzustellen. Einige von euch kennen mich schon, ich durfte schon ein paar Mal hier sein und Predigt haben. Ich komme aus St. Gallen, aus der Stami, auch ein FCG, wo der Emil ja vorher ein- und ausgegangen ist und auch Pastor war. Und irgendwie ist die Verbindung auch ein bisschen geblieben und er hat mich ab und zu angefragt, wenn er seine Ferien geniesst, darf ich einmal da euch dienen. Ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ich werde jetzt auf Hochdeutsch umstellen, dass die, die der schweizerdeutschen Sprache nicht so mächtig sind, mich besser verstehen. Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Einen Berner Sennenhund. Ein schönes, stolzes Tier. Jetzt ist es so, mir wurde in meiner Vergangenheit nachgesagt, ich sei ein Hundehasser, weil ich manchmal etwas ungehalten reagiert habe, aber eigentlich eher auf die Hundebesitzer oder auf die Hundehalter als auf die Hunde selber. Ich bin kein Hundehasser, ich habe einfach einen großen Respekt vor Hunden. Aber nur, dass die, die hier sind und einen Hund haben, das da richtig einordnen können. Ein Berner Sennenhund. Hat jemand von euch so einen Hund? Niemand. Dann hat niemand einen schönen, gescheiten Hund. Nein, es gibt auch andere Hunde. Dieser Hund hat eine Abstammungsurkunde. Ich habe die hier abgebildet. Ist natürlich nur ein Symbolfoto, was das Internet halt so hergibt. Aber wenn man so einen Hund mit Abstammungsurkunde hat, dann ist hier alles drauf. Der Vater des Hundes, Pavarotti von Wiesenthal hier in diesem Beispiel, die Mutter Panda vom Zeltli, dann die Großeltern dieses Hundes, dann die Urgroßeltern dieses Hundes. Wir finden auf diesem Nachweis auch der Zwinger, wo ist der geboren worden, geworfen, das Wurfdatum, wer ist der Züchter, lückenlos, da weiß man, was man hat. Wenn du so einen Hund hast, dann hast du was wirklich Gescheites. Es gibt aber nicht nur solche Hunde. Es gibt auch andere Hunde. Auch die habe ich mitgebracht. So Straßenköter. Hat vielleicht jemand von euch einen Straßenköter? Auch niemand. Streuner, teils aggressiv, überall rumschnüffeln, dreckig. Krankheiten verteilen, machen sogar dein Leben unsicher. Nun, wenn ihr jetzt aussuchen müsstet, Straßenköter versus Hund mit Abstammungsurkunde, wofür würdet ihr euch eher entscheiden? Mal Hand hoch, wer würde sich eher für diesen Hund mit Abstammung entscheiden? Ja. Wer würde sich eher für einen Straßenköter entscheiden? Ich sehe so ungefähr die Hälfte derer, oder ja, so 100 zu 50, einfach gesagt. Nein, wir sind nicht an der Verkaufsveranstaltung für Berner Sennenhunde mit einem lückenlosen Nachweis, sondern wir sind in einer Predigt über die Frage neue Sicherheit aus Philipper 3, Vers 1 bis 9. Und wie das Ganze zusammenhängt, das werdet ihr dann schon noch merken. Ich möchte euch diese Stelle im Brief von Paulus an die Philipper zuerst einmal vorlesen. Ich lese sie nach der neuen Genfer Übersetzung. Wie mir scheint, eine sehr gute und hilfreiche Übersetzung, um so Texte wirklich flüssig zu lesen. Ich mute euch das jetzt zu. Es sind 9 Verse, es ist relativ viel vorzulesen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott durch die Bibel und durch sein Wort reden will und darum ist mir das immer wichtig, dass das wirklich auch zuoberst steht. Philipper 3, Vers 1 bis 9. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte ich allen Grund, mich auf die Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie können auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Soweit mal unser Text. Ihr seht also, wir werden heute nicht beim Jeremias Gotthelf weitermachen, darum stehen die Bücher ja jetzt auf der Seite, sondern wir haben heute so einen kleinen Einschub. Nächste Woche geht es dann beim Ueli der Pächter weiter. Heute nun dieser Abschnitt aus dem Philipperbrief. Paulus hat hier 2 Hauptstränge, denen er nachgeht. Ein Hauptstrang ist die Lehre, falsche Lehre versus gute Lehre. Oder die Frage, worauf bin ich stolz? Und der zweite Hauptstrang ist die Sicherheit, falsche Lehre versus gute Sicherheit oder neue Sicherheit, wie ich die Predigt für heute überschrieben habe. Oder nochmals die Frage, worauf bin ich stolz? Ein kleiner Exkurs, wie ist dieser Abschnitt eingebettet? Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, die auf seiner 2. Missionsreise zusammen mit Silas und auch mit Timotheus und Lukas gegründet hat. An diesem Ort in Philippi wurde er mit Silas zusammen ins Gefängnis geworfen und um Mitternacht, nach einer, wir würden heute sagen Worship Time, hat ein Erdbeben gegeben und er wurde befreit. Das ganze Gefängnis, die Türen sprangen auf, die Ketten sind abgefallen von allen Gefangenen. Da hat sich der Gefängniswärter bekehrt. Es spielen auch Frauen eine wichtige Rolle in dieser Gemeinde. Werden wir auch nachher, oder wir nicht, aber wenn ihr diesen Brief weiterlest, dann merkt ihr 2 Frauen, die da einen ziemlich heftigen Streit hatten, die sie versöhnen müssen. Eine Gemeinde, die einiges Eindrückliches erlebt haben oder hat mit Paulus zusammen. Und es scheint so ein spezielles Verhältnis zu sein zwischen Paulus und dieser Gemeinde, weil Philippi war die einzige Gemeinde, von der Paulus sich auch finanzieren ließ. Er als Missionar, könnte man fast sagen, ist nicht ganz seine Heimatgemeinde, aber seine unterstützende Gemeinde, die einzige, von der er auch Geld angenommen hat. Vielleicht auch darum, weil diese Gemeinde nicht an diese Geldspende auch noch irgendwas anderes geknüpft hat zur Erwartung, aber was er denn auch noch tun soll, weil er hat seinen Auftrag gehabt und den wollte er ausführen. Und darum wollte er nicht, dass andere Leute mit Geld ihn noch lenken wollen. In diesem Brief, 4 Kapitel, beginnt ein üblicher Gruß mit Briefeinleitung. Dann kommen persönliche Nachrichten und Mitteilungen. Dann ermahnt Paulus die Philipper zu Standhaftigkeit, zu Zusammenhalt und Selbstlosigkeit, damit ihre Gemeinde Licht in der Welt ist. Ist etwas, was ja auch für hier, für eure Gemeinde sehr hilfreich sein kann. Standhaftigkeit, Zusammenhalt und Selbstlosigkeit. Und als Beispiel bringt er dann nachher 2 Persönlichkeiten, den Timotheus, der ist der Gemeinde Philippi sehr bekannt, und auch den Epaphroditus, einfach um zu zeigen, wie die 2 leben, um das so ein Beispiel festzumachen. Und jetzt in unserem Abschnitt, Kapitel 3, kommt er zu einem 2. großen Abschnitt mit Warnungen vor Gefahren, Gefahren, die die Gemeinde beeinflussen und auf einen schlechten Weg ziehen wollen, und auch Hilfestellungen, wie eben in diesem spezifischen Streit auch umgegangen werden will. Und danach kommt dieser Briefgruß. Also so eingebettet ist unser Abschnitt heute Morgen, der Beginn von Warnungen und Mahnungen. Ich möchte den ersten Vers, Kapitel 3, Vers 1, zu Beginn einfach mal auf der Seite lassen und komme gerade zum Vers 2. Die Lehre, worauf bin ich stolz? Hier schreibt Paulus, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Haben Sie wieder hier diese Hunde? Eigentlich sagt Paulus hier nur, beachtet die Hunde. Redet er jetzt von den Straßenkötern oder redet er eher von den Hunden mit rassenreiner Abstammung? Weder noch. Hier in der Neuen Genfer Übersetzung steht da eine hilfreiche Erklärung dazu. Da steht, bei den gesetzestreuen Juden ist das ein Schimpfwort für Menschen, die das Gesetz des Mose nicht befolgten. Also die gesetzestreuen Juden sagten Hunde zu denen, die Mose-Gesetz nicht befolgten. Und daher galten diese als unrein. Paulus hingegen bezeichnet mit diesem Ausdruck diejenigen jüdischen Lehrer, die von den Christen forderten, das ganze mosaische Gesetz einzuhalten, um Gottes Anerkennung zu finden. Hunde. Mann, Paulus, warum bist du immer so krass? Warum stößt du immer die Leute so vor den Kopf? Warum musst du Hunde sagen? Warum ist Paulus hier so drastisch? Stellt euch mal vor, hier würde jemand etwas Falsches sagen, etwas, was der Lehre Christi widerspricht, und euer Gemeindeleiter kommt hierher und sagt, du Hund. Wäre mal noch interessant zu schauen, wie die anderen reagieren. Ich glaube fast, man würde dann eher den Gemeindeleiter anprangern, als den, der eine falsche Lehre vertritt. So sind wir heute gestrickt, aber Paulus ist in einer anderen Zeit, darum darf er das sagen. Er sagt, du Hund. Weiter, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Paulus ist erzürnt. Erzürnt, weil falsche Lehrer Unheil stiften. Die Menschen in Philippi, die das Evangelium angenommen haben, werden in den frühchristlichen Kirchen immer wieder von diesen falschen Lehrern verwirrt. Das ist übrigens auch damals schon eine lange Geschichte. Paulus ist ja, wo er die Gemeinde in Philippi gegründet hat, kam er gerade vom Apostelkonzil, und sie haben da die Entscheidungen der Apostel, wo es genau um solche Fragen ging, weitergetragen. Und dann haben sie begonnen, wieder in neue Gebiete zu gehen und eben auch in Philippi eine Gemeinde zu gründen. Das war also schon eine längere Geschichte. Ihr müsst euch beschneiden lassen, haben die gesagt. Erst dann gilt Gottes Gnade für euch. Ihr müsst den mosaischen Gesetzen folgen. Erst dann geltet ihr von Gott als heilig. Das waren so Lehren, die eigentlich sogar sehr schlüssig erschienen sind, die aber die Gemeinde vom richtigen Weg abzuziehen versuchten. Und diese Lehrer rühmten sich, die wahre Lehre zu vertreten und wahre Erkenntnis zu haben. Und gerade weil diese Lehre so eindeutig einleuchtend zu sein schien, redet Paulus hier so extrem dagegen. Und wir finden noch eine heftigere Form des Dagegenredens im Galaterbrief. Dort hat das noch viel stärkere Formen angenommen und da hat sich Paulus noch viel stärker dagegen ausgesprochen. Hier an dieser Stelle sagt er nur, ihre Lehre ist verstümmelt. Wörtlich beachtet die Zerschneidung. Das ist ein Begriff, der im Neuen Testament nur an dieser Stelle vorkommt, ist aber so ein Gegensatzbegriff zur Beschneidung. Zerschneidung, Beschneidung. Aber mal ehrlich, was interessiert uns heute die Frage um die Beschneidung? Wir sind der jüdischen Lehre so fern wie die Erde vom Mond, zumindest die meisten von uns. Steckt da noch was anderes dahinter, was für uns heute relevant sein könnte? Weil sonst wäre dieser Text für uns ja völlig uninteressant. Die Lehre, die dahinter steckt, hat ihren Ursprung im menschlichen Herzen. Und das menschliche Herz, meins und deins, will letztlich unabhängig von Gott selbst für Gerechtigkeit und Moral sorgen. Das ist das, was immer wieder aus dem Herzen rauskommt. Und das ist das größte Problem, das wir haben. Und aus diesem Ich will selber kommen genau solche Lehren heraus. Das sehen wir schon bei den kleinen Kindern. Die wollen selber. Ich mag mich gut erinnern, als meine Kinder klein waren. Wenn die dann selber gehen wollten, dann kommst du nicht mehr vorwärts. Dann ist jede Schnecke und jeder Schmetterling und jeder Stein interessant und du kommst nicht mehr ans Ziel. Aber sie können und sie wollen selber. Ich bin selber groß. Ich will selber entscheiden. Ich, meiner, mich, mir, die wichtigsten vier. Das ist mein menschliches Herz, dass solche Lehren immer wieder, komischerweise, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir an Gott glauben, wenn wir erfahren haben, was Gnade heißt, trotzdem immer wieder ist das wie eine Falle, das menschliche Herz. Die moralischen Handlungsweisen, unsere Werte, aber können wir mit diesen Werten, mit unserer hochstehenden Moral, können wir damit Gott gerecht werden? Können wir mit diesen Werten und mit diesen Haltungen Gnade erlangen? Können wir stolz sein auf unsere edlen Errungenschaften, auf unseren edlen Charakter, auf unsere edle Gesinnung? Können wir, indem wir Gutes tun, näher zu Gott kommen? Wir gehen im Text etwas weiter. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Wir sehen nun hier nochmals diesen Gegenbegriff, die Zerschneidung versus die Beschneidung. Die Beschneidung sind wir. Damit ist nun nicht gemeint, dass wir uns alle anfangen, beschneiden zu lassen. Der Begriff, den Paulus hier verwendet, hat einen anderen Hintergrund. Die Beschneidung, von der er hier redet, ist der Bund mit Gott. Und es ist klar, im Alten Testament war das wirklich das äußere Bundeszeichen, dass Gott mit dem Menschen, Achtung, dass Gott mit dem Menschen geschlossen hat. Das war das äußere Bundeszeichen. Aber es gab damals auch den Begriff, einen Bund schneiden. Das kennen wir heute so nicht mehr, aber da redet man auch von einem Schnitt, was wie die Bestätigung für einen Bund war. Und dieser Bund, den Gott mit uns Menschen schließt, ist eben im Neuen Testament nicht mehr die Beschneidung vom Alten Testament. Die Beschneidung sind wir, schreibt Paulus. Was heißt das? Wie leben wir in diesem Bund? Indem wir im Geist Gottes dienen, dass er das Sagen hat in meinem Herz? Indem wir nicht auf irdische Dinge vertrauen? Wir haben in den letzten 2 Jahren gesehen, wie schnell sich diese Dinge ändern können. Beängstigend schnell. Ich würde behaupten, noch 2019 hätten wir uns das nicht ausmalen können. Unter was für Einschränkungen wir heute leben müssen und was für eine Auswirkung das auf den weltweiten Handel zum Beispiel auch hat. So ein kleiner, unscheinbarer Virus. Und dass Dinge passieren, dass wir auf einmal Mangel haben an Gegenständen, die vorher einfach normal waren. Das hätten wir uns nicht ausmalen können. Wir in der sicheren Schweiz, uns geht doch der Rest der Welt nichts an. Aber eben nicht auf irdische Dinge vertrauen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dieses Bundes. Die wahre Lehre, was ist denn die wahre Lehre? Die wahre Lehre ist, Christus ist unser ganzer Stolz. Ich soll mich in Christus rühmen. Ganz einfach gesagt, du darfst stolz darauf sein, wenn du Christ bist. Mal kurz Hand hoch. Hat schon mal jemand von euch gesagt, ich bin stolz? Also jetzt nicht innerhalb der Gemeinde oder zu einem anderen Christen, sondern außerhalb, zu jemandem, von dem ihr vermutet, dass er nicht Christ ist. Hat jemand von euch mal gesagt, ich bin stolz, dass ich Christ bin? Wow. Cool. 1,5 Personen haben sich gemeldet. Ich finde das noch spannend. Ich habe mir das nämlich selber auch überlebt. Ich habe das noch nie gesagt, so, dass ich stolz sei, Christ zu sein. Aber warum? Warum? Der Begriff Stolz hinterlässt einen schalen Nachgeschmack, weil er beinhaltet wie 2 verschiedene Bedeutungsspektren. Das ist auch, könnt ihr im Herkunftswörterbuch nachlesen. Einerseits bedeutet Stolz Selbstbewusstsein, andererseits Hochmut. Nun könnt ihr selber aussuchen, welchen Bereich des Stolzes ich meine. Natürlich das Selbstbewusstsein. Ein richtiges, ein gutes Selbstbewusstsein. Ich darf gerade dastehen, ich darf sagen, ich bin Christ. Und ich darf wissen, Gott steht hinter mir und er ist in meinem Herz. Ich darf darauf stolz sein. Der Begriff hat übrigens viel mit geradestehen zu tun. Wenn man da ein bisschen in die Etymologie dieses Begriffs Stolz geht, dann merkt man, es hat mit Stelze zu tun, mit Stab, mit geradestehen. Ist noch interessant, ich gehe diesen Begriffen ab und zu gerne nach. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemerkt, wo ich früher schon hier gepredigt habe. Gerade stehen. Ich darf gerade stehen dafür, dass ich Christ bin. Aber vielleicht magst du es auch anders formulieren. Vielleicht magst du es so formulieren. Das Beste, was mir je passieren konnte, ist, dass ich Christ geworden bin. Und das Geniale daran ist, du kannst das auch werden. Du kannst auch Christ werden. Dazu brauchen wir nicht zuerst irgendwelche magische Formeln oder weiß nicht was alles, sondern das ist eine ganz einfache und niederschwellige Sache. Ich darf vor Gott kommen und darf zu ihm sagen, ich will mein Leben in deine Hand geben. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünde, nämlich dass ich nicht dich in mein Herz eingeladen habe, dass mein Leben nicht auf dich abgezielt hat, sondern ich darf dich, ich möchte jetzt, dass du Herr über mein Leben bist. So kannst du Christ werden. Calvin, der Reformator, sagte dazu, der Sohn Gottes, völlig rein von allen Fehlern, nahm trotzdem, also obwohl er rein war von allen Fehlern, Schimpf und Schande unserer Unzulänglichkeiten auf sich und kleidete uns dafür mit seiner Reinheit. Ich finde das eine ganz starke Aussage von Calvin. Der Sohn Gottes, völlig rein von allen Fehlern, nahm trotzdem Schimpf und Schande unserer Unzulänglichkeiten auf sich und kleidete uns dafür mit seiner Reinheit. Wir gehen etwas weiter im Text. Die Sicherheit. Paulus nimmt uns jetzt noch einen Schritt weiter mit. Vers 4. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Was soll man dazu noch sagen? Kann das jemand von euch überbieten, was der Paulus hier an edler Vorleistung bringt? Ich bitte euch jetzt nicht, die Hand zu heben. Wenn nicht Paulus edel ist, wer dann? Ich möchte jetzt hier nochmals einen Exkurs machen zu den Pharisäern. Weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich Pharisäer höre, dann höre ich gerade auch noch Sadduzäer und dann nachher schleicht sich so ein schlechtes Gefühl ein. Wir haben ein Bild geprägt bekommen von den Pharisäern und auch den Sadduzäern, das eher negativ belegt ist. Hat seine Begründung. Aber ich möchte zunächst einmal einfach die Pharisäer auch ehren. Ich möchte nicht überheblich über die Pharisäer zu Gerichte gehen. Weil, was mir an den Pharisäern besonders auffällt, ist eine Ehrfurcht. Die haben gewusst, dass Gott heilig ist. Das erleben wir auch manchmal an gewissen christlichen Richtungen, vor allem in der katholischen Kirche in gewissen Bereichen, eine Ehrfurcht vor Gott. Die ist uns in den Freikirchen manchmal ein bisschen, wage ich jetzt, abhanden gekommen, wage ich zu sagen. Sie haben eine Ehrfurcht vor Gott und aus dieser Ehrfurcht heraus haben sie überlegt, das Gesetz Gottes möchten wir unter keinen Umständen übertreten. Und darum haben sie um dieses Gesetz Gottes so wie einen Schutzwall aufgebaut. Ein massiver, mächtiger Schutzwall. Ich bringe mal 2 Beispiele von den Gedanken. Eines ist, es heißt, Gott hat gesagt, die Maximalhöchststrafe sind 40 Peitschenhiebe, wenn man jemanden bestrafen muss. Die Pharisäer haben gesagt, nein, wir machen 39, weil es könnte sein, dass der, der die Peitschenhiebe verteilt, sich verzählt. Und dann ist immer noch einer übrig und so übertreten wir Gottes Gesetz nicht. Die haben sich auch Gedanken gemacht, zum Beispiel über die Frage Sabbatheiligung. Dürfen wir nun ein Ei, das das Huhn am Sabbat gelegt hat, essen? Die haben sich wirklich für jedes Thema des menschlichen Lebens Gedanken gemacht und Gesetze gebaut. Nun ist das Problem geworden, dass irgendwann das Gesetz Gottes selber unsichtbar wurde, weil die Gesetze so groß waren, dass man hat nicht mehr gesehen, worum es überhaupt geht. Das war ja dann auch das Problem. Das waren ja die Zwistigkeiten, die Jesus immer wieder mit den Pharisäern hatte. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht mich über die Pharisäer überheben. Paulus spricht hier im Übrigen, wir kommen jetzt zurück zum Vers oder zu unserem Abschnitt, etwas an, was zutiefst menschlich ist. Nämlich Stolz. Stolz auf das, was ich bin, auf das, was ich erreicht habe, auf das, was ich darstelle. Ich habe das vorher schon ein bisschen ausgeführt. Ich komme nochmals darauf zurück. Und damit trifft er, ohne so sehr darauf abzuzielen, auch den Nerv unserer Zeit. Wie sehr sind wir heute darauf erpicht, uns vorteilhaft, ethisch richtig, mit guten Werten, und zwar Werte, die auch in der Gesellschaft als gut gelten, man kann darüber streiten, ob die wirklich gut sind, aber so darzustellen. Wie oft sehen wir Bilder von Darstellungen, ich erwähne so Plattformen wie die ganz Alten unter uns kennen das noch, Facebook, die Jungen eher Instagram und was da alles so rum ist. Aber das sind Darstellungsplattformen. Und da zeigen wir uns von der besten Seite. Selbst die, es gibt ja diese Posts, wo es heißt, ja, bin frisch aufgestanden, komisch. Meist sind die schon im Bett geschminkt und schon frisiert. Keine Ahnung, wie die das machen. Also wenn ich morgens aufstehe, sehe ich nicht so auf. Wir stellen uns gerne dar als die, die das Leben im Griff haben, gut drauf sind, alles können. Und wenn wir es nicht können, können wir es so darstellen, dass es gut aussieht, dass es aussieht, wie wir alles können. Das ist der Nerv unserer Zeit. Eben wie gesagt, nochmals, ich, meiner, mich, wir, mich, mir, das sind die wichtigsten vier. Und die muss ich darstellen. Ich muss mich verkaufen. Die anderen sollen denken, was ich für ein Held bin. Darunter leiden wir, sage ich jetzt mal. Und vielleicht habt ihr es gedacht, ja, die draußen, das macht auch nicht vor den Toren der Kirche halt. Ich war mal Missionar, 4 Jahre lang. Und ist schon eine Zeit her. Ich habe damals auch ein bisschen darunter gelitten. Es ist ein sehr hoher Darstellungsdruck auf den Missionaren. Weil wenn die nicht darstellen, was sie alles gut können und gut machen und was wir alles für Erfolge haben, dann steht die Gefahr tatsächlich, dass der Geldhahn zugedreht wird. Vielleicht müsst ihr mal darüber nachdenken, wie das ist. Ich denke, dieses Darstellen ist nicht immer das Beste. Und dann gibt es auch noch andere Sachen. Ich habe noch nie erlebt, dass in einer Kirche einer zugibt, zum Beispiel ein Verkäufer, der sagt, naja, also in den Verkaufsgesprächen, da rede ich natürlich schon so, dass die Leute mein Produkt kaufen. Und die Fehler und die Nachteile des Produkts, die verschweige ich bewusst, weil er solle das Produkt kaufen. Moralisch verwerflich? Fragezeichen. Ich habe das noch nie so gehört, dass das jemand so bewusst sagt. Oder redet ihr untereinander von euren großen Schwierigkeiten in eurem Leben, und zwar solche, die moralisch verwerflich sind, solche, die, von denen man in der Gemeinde nicht redet? Sind das zum Teil Gesprächsthemen unter Freunden, unter engen Freunden? Ich erlebe das sehr wenig. Wir sind daran gewohnt, uns darzustellen als die, die es haben, die es im Griff haben. Oder zumindest, wenn mal ein Problem war, dann zeigen wir es nur erst dann, wenn es schon vorüber ist. Es ist leider oft keine Hilfe für die, die in den Problemen drinstecken. Aber das ist eine andere Geschichte. Bei Paulus aber ist es so, dass er einen Lebensstil hatte, den nehme ich ihm ab. Und trotzdem, obwohl er diesen Lebensstil hatte, obwohl er so hoch angesehen war, sagt er, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, auf die ich stolz war, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, Dreck, Kot, Kehricht. Diese edle Haltung, worauf er hätte stolz sein können, erachtet er als Dreck, als Kot. Etwas, das man wegwerfen muss, etwas Ekliges. Kot, ja, wir merken das, wenn wir mal verstopft sind, dass das ungut ist, wenn wir den drin behalten. Kot muss ausgeschieden werden, das macht uns krank. Und so schaut das Paulus an. Wenn ich auf falsche Dinge in meinem Leben stolz bin, dann macht mich das fertig. Dann kann ich nicht mehr. Ich will nicht auf sowas stolz sein. Das muss weg. Alles, das erachtet Paulus, alles als Dreck, Müll, seine edle Abstammung. Darum habe ich euch vorher übrigens diesen Hund gezeigt mit der Abstammung. Darauf ist er nicht stolz. Seine Herkunft, seine Gerechtigkeit, seine moralische Haltung, darauf ist er nicht stolz. Wie sieht das bei dir aus? Worauf bist du stolz? Falsch stolz. Was könnte bei mir das sein, was ich ausscheiden muss? Was könnte es bei mir sein oder bei dir, wo du sagen musst, das steht im Weg? Ich bin da auf etwas völlig Falsches stolz. Wo habe ich etwas erreicht, von dem ich stolz erzähle und für das andere mich bewundern? Ich mache dir Mut, darüber nachzudenken. Vielleicht gibt es da etwas in deinem Leben, von dem du auch sagen musst, nein, ab heute erachte ich das als Kot. Ab heute erachte ich das als Müll und ich nehme einen Müllsack und schmeiße das da rein. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. So Paulus weiter. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Es geht um Gerechtigkeit, aber es ist eine Gerechtigkeit, die wir natürlicherweise nicht verstehen. Wie kann ich diese Gerechtigkeit aus dem Glauben einfach erklären? Ihr seid jetzt sicher auch schon etwas müde. Und jetzt komme ich nochmals mit so einem Wahnsinnsbegriff. Die größten Theologen haben über diesen Begriff schon bedeutende Bücher geschrieben. Ich habe hier ein bedeutendes Buch mitgenommen, kommt aus meiner Stadt, ein Theologe, Adolf Schlatter, Gottes Gerechtigkeit. Ein Kommentar über den Römerbrief. Viele Theologen, fast alle, haben darüber sehr tief und sehr stark nachgedacht. Wie soll ich jetzt in den letzten Minuten meiner Predigt das vereinfachen und euch nahebringen? Ich kann es nicht. Aber ich werde Martin Luther zu Wort lassen. Martin Luther, der Reformator, der hat auch unter diesem Begriff Gottes Gerechtigkeit zunächst einmal gelitten. Martin Luther beschäftigt die Frage, wie man heilig vor einem gerechten und fordernden Gott stehen kann. Ihr erinnert euch an die Pharisäer, die diese Ehrfurcht haben, auch diese Ehrfurcht, die heute noch in Ordnung ist, wenn wir die haben, angebracht ist. Aber wie können wir heilig vor diesem gerechten, fordernden Gott stehen? Er schreibt weiter, ich war wirklich von dem außergewöhnlich brennenden Wunsch gefesselt, Paulus in seinem Brief an die Römer zu verstehen. Er hat das in der Auslegung zum Römerbrief geschrieben. Aber ein einzelner Begriff in Kapitel 1, Vers 17 war mir dabei im Weg. Die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Der hat das gehasst, Gerechtigkeit Gottes. Ich hatte gelernt, es so zu verstehen, dass Gott gerecht ist und den ungerechten Sünder bestraft. Ich wütete mit einem strengen und bekümmerten Gewissen, bis ich zu verstehen begann, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die der Gerechte mit Hilfe eines Geschenkes Gottes, nämlich des Glaubens, lebt. Also der Gerechte, ich, der Mensch, der Gerechte, lebe aus diesem Glauben. Das ist das Geschenk, das Gott gibt. Weiter, der Luther. Hier hatte ich das Gefühl, dass ich ganz neu geboren war und dass mir das Tor zum Paradies offen stand. Dort zeigte sich mir ein völlig anderes Gesicht der Schrift. Wenn wir dazu durchgedrungen sind, diese Gerechtigkeit zu erlangen und zu verstehen und uns nicht unter das Joch der falschen Gerechtigkeit zu bücken, ich glaube, dann kommt Freude aus dem Herzen. Und die bleibt dann nicht nur hier drin, sondern die kommt raus. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand sagt, ja, ich habe Freude tief in mir drin. Wirkt das? Ansteckend? Wirkt das überzeugend? Dann gibt es aber auch die, die mit so einem Gesicht sagen, ja, es geht mir gut und ich habe Freude und so, und du merkst ganz genau, da spielt das vor. Beides ist nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Für mich ist das Bild vom Pferd da hilfreich. Der eine ist auf der einen Seite vom Pferd runtergefallen und der andere auf der anderen Seite. Mein Bestreben soll es sein, auf diesem Pferd drauf zu sitzen. Wenn ich auf der einen Seite runtergefallen bin, nützt es nichts, wenn ich auf den anderen zeige, der auf der anderen Seite runtergefallen ist. Weil uns beiden ist das Problem beschieden, dass wir nicht oben sind. Gut. Die Freude, ein Hauptthema im Philipperbrief, kommt einige Male vor. Und ich komme jetzt zum Vers 1, den ich euch vorher vorenthalten habe, als Schluss für meine Predigt. Jetzt ist der Zeitpunkt, diesen Vers 1 nochmals zu genießen. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, also das, was ich jetzt bereits ausgelegt habe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. So eine Wiederholung freut euch, lohnt sich immer und immer wieder. Paulus selbst hat es hier das zweite Mal geschrieben. Das erste Mal war Vers 18 im zweiten Kapitel. Das nächste Mal kommt Vers 4 im vierten Kapitel dran. Er wiederholt sich gerne. Freut euch, weil es hilft. Es hilft mir in der Sicherheit. Gott steht hinter mir, zu wachsen. Es hilft mir, im richtigen Stolz dazustehen und mit innerer Freude auch äußerlich zu zeigen, ich bin stolz drauf, Christ zu sein. Ich darf das. Möge diese Freude mit euch sein. Ich werde jetzt beten und dann wird die Musikgruppe uns da nochmals reinnehmen in ein Lied. Vater, ich danke dir, dass wir ja wirklich stolz drauf sein dürfen, deine Kinder zu sein. Ich danke dir für die Gerechtigkeit, in der wir leben dürfen. Gerechtigkeit, die du uns zusprichst. Und ich bitte dich für alle die, die mir jetzt zugehört haben und die diesen Punkt auch noch nicht erreicht haben, dass du einfach weiter in ihr Herz sprichst, dass sie den Mut haben, sich darauf einzulassen. Und ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir einfach auch in dieser Freude wachsen können. Und dass das auch aus uns auch rauskommt, dass das sichtbar wird. Dass wir nicht bedrückt herumlaufen müssen die meiste Zeit, sondern einfach von innen heraus diese Freude erleben und spüren dürfen und auch leben dürfen. Danke, dass du uns stolz machst. Amen.